Wir fahren weiter und schauen uns noch zwei kleine Nachträge an. Ich habe ja erwähnt, Altes Testament, nicht Jeremia 30,15, Jesaja 30,15. Bitte, Christian.
Jeremia 30,15.
Ja. Jesaja 30,15.
Jesaja, Entschuldigung. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr sagtet nein.
Ja, nein, fahr weiter.
Sondern auf Pferden wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger hinter euch herrennen.
Ja, also das war mir wichtig, diese Stelle. Aber ihr habt nicht gewollt. Genau gleich wie in Matthäus 23, 37. Ihr habt nicht gewollt. Da sieht man also, der Wille des Menschen hat wirklich die Möglichkeit, Nein zu sagen oder Ja zu sagen, wenn Gott zieht. Und diese Verantwortung des Menschen dürfen wir niemals irgendwie minimalisieren oder eben darüber hinweggehen. Altes und Neues Testament macht das klar. Und dann, dafür ist eben die Pause da, dass auch Fragen gestellt werden. Und da ist mir deutlich geworden, ich muss das noch ein bisschen klarstellen wegen des Reiches der Himmel. Wir haben am Anfang erklärt bekommen, das Reich der Himmel, das ist im jüdischen Verständnis das messianische Königreich. In der Sprache der Offenbarung das tausendjährige Friedensreich, wo der Satan gebunden sein wird und wo Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde herrschen werden. Also das war die Erwartung im Judentum, der Messias kommt und wird das Friedensreich aufrichten. Aber weil der Messias eben, der als König da war, verworfen wurde, kam es zur Phase B. Und das ist diese Phase, Jesus Christus ist zurückgegangen in den Himmel, bis er dann wiederkommen wird. Und er hat seine Knechte hier auf der Erde gelassen, die das Evangelium weltweit verbreiten sollten. Und dadurch ist die Christenheit entstanden. Eine Mischung von wahren Gläubigen und nur Bekennern. Das ist die Phase B, die eben im Alten Testament verborgen war, ein Geheimnis war, wie Matthäus 13 das sagt, und entstanden ist dadurch, dass das Reich der Himmel anders geworden ist. Und die Phase C wird dann erfolgen, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit. Dann wird er kommen, um das messianische Reich so aufzurichten, wie es im Judentum erwartet worden war. Nämlich das tausendjährige Friedensreich. Das ist nicht jetzt. Aber wir sind doch im Reich Gottes, natürlich. Aber in Phase B, nicht Phase C. Also wir müssen unterscheiden, Phase A. Der König ist da, das Reich ist nahegekommen. Phase B, der König ist im Himmel und das Reich hat eine ganz andere Form angenommen. Und das kann man also so umschreiben, das Reich der Himmel, die Christenheit. Nicht das Christentum. Christentum, das ist die Lehre, die wahre biblische christliche Lehre, das Christentum. Die Christenheit meint die Gesamtheit von allen denen, die sich Christen nennen. Das ist Phase B. Und Phase C, das steht noch in der Zukunft. Gut, das als kurzer Nachtrag, damit es möglichst jetzt ganz klar im Kopf ist. Jetzt waren wir in Apostelgeschichte 7, haben gesehen, ein Jahr, besondere Chance für Israel. Und dann mit der Steinigung des Stephanus kam die Verfolgung. Das Evangelium geht zu den Samaritanern. Lukas zeigt drei Porträts von einem Hamiten, Semiten und einem Japhetiten. Um damit klarzumachen, und jetzt was kommt, wird die Beschreibung sein, wie in den ersten Jahrzehnten des Christentums das Evangelium eben zu den Heidenvölkern geht, sodass alle Söhne Noahs erreicht werden sollen. Und nun schauen wir nach diesen Porträts, was da in Kapitel 11, Vers 19 steht in der Apostelgeschichte. Darf ich bitten, Christian? Und vielen Dank, du liest so schön. Also dich möchte ich am liebsten mieten für alle weiteren Veranstaltungen. Lebendig und es macht richtig Freude, das Wort Gottes so zu hören. Und es ist auch so, du betonst richtig. Und durch die richtige Betonung erklärt man schon die Bibel. Also vielen Dank. Nur so zwischendurch.
Im Andenken an meinen lieben Vater.
Ja, schön, wunderbar. An Hans.
Ja. Also 11, 19.
Ja, gerne.
Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn.
Danke. Also, sieht man, hier schließt Lukas in seinem Bericht wieder an bei Apostelgeschichte 8, Vers 4. Dort hieß es ja, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Und dann haben wir gesehen, was dazwischen kommt. Und jetzt 11, Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch, und jetzt kommt noch mehr dazu, bis nach Phönizien. Wo liegt Phönizien? In der heutigen Sprache, heutige Geografie. Die Phönizier sind Kanaaniter im Libanon. Phönizien, das ist Libanon. Also die gingen bis nach Libanon und haben dort evangelisiert. Und dann weiter, nächster Punkt ist
Zypern.
Ja, da sind wir bereits bei den Iyin. So werden ja die Inseln genannt in 1. Mose 10 bei Jafet. Dass Jafet rüberging zu den Iyin, das sind die Inseln, wie gesagt, des mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite und dazu die Küstenländer Europas, übrigens von der Türkei bis nach Spanien. Ja? Und da gehen sie auf die Insel Zypern. Die bringen also schon das Evangelium zu einer europäischen Insel. Und dann Antiochia hier, das ist Antiochia in Syrien. Das ist ganz oben in Nordsyrien. Also so weit oben in Syrien, dass es heute bereits in der Türkei ist. Heutige Südtürkei, das war wegen Atatürk. Der hat im Ersten Weltkrieg noch dieses nordsyrische Antiochien rüberschlagen können, sodass es dann zur Türkei gehörte bis heute. Aber Antiochia ist eigentlich Nordsyrien und ist auch ein Ort, wo heute Aramäer zu Hause sind, also richtig authentische Syrer. Und die kommen da von daher. Die gehen also bis nach Syrien oder heutige Türkei, aber seltsam. Und redeten zu niemand das Wort als nur zu Juden. Komisch. Also die sind sehr evangelistisch ausgerichtet. Wir haben gesehen, das heißt nicht, sie haben sich hinter jedem Baum versteckt, sondern verfolgt, zerstreut, aber sie evangelisieren das Wort. Aber sie bleiben dabei nur dem Haus Israel. Irgendwie kommen die nicht mehr weiter mit dem Missionsbefehl. Was haben die verstanden unter Matthäus 28, wo der auferstandenen Elfen sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, die sprechen ja nur zu Juden. Ja, das war so, diese Berührungsängste, irgendwie zu den Heiden zu gehen, das bringt Probleme. Und natürlich, die Rabbiner damals haben ja gelehrt, man soll nie nach Hause gehen zu einem Heiden. Ja, jetzt verstehen wir auch, warum in Apostelgeschichte 10 Petrus so Mühe hatte, als er den Auftrag hatte, in das Haus eines Heiden zu gehen, Cornelius, und dort das Evangelium zu verkündigen. Und die Rabbiner haben natürlich schon ihre Gründe gehabt. Die haben gesagt, wenn ihr nach Hause geht zu den Heiden, dann bieten die euch etwas zu essen an. Und das ist nicht koscher. Das geht nicht für Juden. Wir dürfen nur koscher essen. Also sagen wir Rabbiner, ihr dürft gar nicht gehen in solche Häuser, dann habt ihr das Problem nicht. Ja, das ist eben der Punkt von Gesetzlichkeit. Die Bibel sagt, dass eben Juden koscher essen sollten, so lehrt das das Alte Testament für Israel. Und in 3. Mose wird auch erklärt, dass Gott durch diese Speisegebote Israel absondern wollte von den Heidenvölkern. Eben damit sie sich nicht mit dem Götzendienst der Heiden vermischen. Aber jetzt war ein Problem für ihre Nation. Der Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Ha, zu denen gehen wir nicht nach Hause. Dann essen wir nicht mehr koscher. Ja. Und dann heißt es aber, Vers 20, einige Männer von ihnen, und das waren Leute von Zypern und Kyrene, das waren also ursprünglich Auslandjuden, nicht aus Israel. Die sind aufgewachsen auf der Insel Zypern und sie sind aufgewachsen im heutigen Nordafrika in Kyrene, also westlich von Ägypten. Und da im Ausland hatten die eben viel mehr Kontakt von klein auf mit Nichtjuden. Und darum hatten die weniger Berührungsängste. Darum konnten die das Problem überwinden. Und jetzt beginnen die plötzlich auch zu den Griechen das Evangelium zu verkündigen. Und dann kommen ganz viele zum Glauben. Vers 21, Gott bestätigt das. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Und dann hört man davon in Jerusalem und da haben die große Sorgen, wenn jetzt Heiden zum Glauben kommen, Leute, die überhaupt keinen biblischen Hintergrund haben und Leute, die auch so unmoralisch aufgewachsen sind, heidnische Unmoral, und jetzt werden die Christen. Und die wollen eine Gemeinde bilden. Das bringt nur Probleme. Aber dann schicken sie Barnabas, ein Mann, der eben solche Probleme gut angehen konnte. Der geht dann dorthin, freut sich über diese Bekehrungen, sagt Vers 23, aber er mahnt sie, jetzt müsst ihr ganz euch klar entscheiden, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und so entsteht da in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde von Nichtjuden. Und sehen wir, das ist jetzt der Ausgangspunkt für die weitere Beschreibung und schließlich bis Kapitel 13, wo dann der Apostel Paulus auf die erste Missionsreise, zweite, dritte, vierte geht und das Evangelium den Heiden bringt. Ja, und jetzt zurück zu Matthäus 22, dritte Phase. Jetzt werden alle eingeladen. Und zwar auch solche, die richtige Krüppel sind. Und das waren die Heiden. Wie die aufgewachsen sind, einen verfinsterten, dämonischen, okkulten Hintergrund, verstrickt in Perversion und so weiter. Aber das ist die dritte Phase, die sagt, nochmals Matthäus 22, Vers 8, bitte.
Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein.
Ja, also alle werden da eingeladen. Und in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, da wird das eigentlich ausgeführt mit Krüppeln, die eingeladen werden. Und allen Problemen behaftet. Jetzt werden einfach alle möglichen eingeladen und das ist die dritte Einladung, kann man sagen, ab Apostelgeschichte 11, es beginnt eigentlich schon 8 mit den Samaritanern, dann 11 bis hin zu Kapitel 13, 14, 15, 16 und so weiter bis Apostelgeschichte 28. Jetzt wird das Evangelium den Heiden gebracht. Und jetzt muss ich aber noch einen kleinen Nachtrag machen. Vielleicht haben wir gemerkt, ich habe einfach Vers 7 ausgelassen. Extra! Jetzt versteht man das auch besser, wie man das einordnen muss. Nach der zweiten Phase war das also so, da wurden die Zeugen misshandelt und schließlich sogar getötet. Und dann sagt Vers 7,
der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand.
Ha. Worauf bezieht sich diese Prophetie? Ja, das ist genau das Jahr 70. Da wird also beschrieben, in der Folge dieser Verwerfung des Zeugnisses, man kann sagen, des Zeugnisses des Heiligen Geistes, hat Israel als Nation das Gericht auf sich herabgezogen. Und das wurde dann im Jahr 70 ausgeführt, als die Heere Roms kamen und die Stadt Jerusalem verbrannten und dem Erdboden gleich machten. Also sieht man, das ganze Gleichnis, das ist reine Prophetie und zeigt uns eben heilsgeschichtlich den Weg von dem Kommen des Herrn Jesus, Aussendung seiner Jünger, dann die Vollendung am Kreuz und dann die Berufung Israels als zweite Chance und dann schließlich die Berufung der Heidenvölker durch die Weltmission. Aber jetzt sehen wir noch ein Problem. Und das ist ab Vers 10.
Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Aber verstummte.
Danke, sehr gut. Jetzt haben wir ein Problem. In diesem Hochzeitssaal kommen Böse und Gute zusammen. Jetzt haben wir wieder die Parallele zu Matthäus 13. Da hatten wir Weizen und Lorch, Unkraut. Wir hatten gute Fische, koschere Fische und nicht koschere Fische. Und hier haben wir böse Gäste und gute Gäste. Das heißt also, mit dieser dritten Einladung entstand schließlich das, was eben die Christenheit ausmacht. Eine Vermischung. Und das geschah sehr, sehr früh. Schlagen wir mal auf Galater 2. Da sieht man eine besondere Garnitur von Hochzeitsgästen. Und zwar sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2, Vers 4.
Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brechen.
Wow. Falsche Brüder, die nebeneingekommen sind in die Gemeinden. Und das schon zur Zeit des Galaterbriefes. Und das war ja so rund im Jahr 48. Und schauen wir mal, was in Apostelgeschichte 20 steht, wo der Apostel Paulus die Ältesten von Ephesus warnt. 20, Vers 28, 29 und 30.
Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohns. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her.
Ha, nicht nur einfach so ein paar falsche Brüder, die sich einschleichen, sondern reißende Wölfe, die in die Gemeinden hineinkommen. Und schließlich noch Judas Kapitel 3, Vers 3. Judas hat ein Kapitel. 1, Vers 3 und 4.
Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.
Ja, in der Übersetzung, hier heißt es, haben wir gelesen, Gottlose. Das Wort bedeutet auch einfach Ehrfurchtslose. Einfach keine Ehrfurcht haben von allem, was göttlich ist und alles, was das Wort Gottes anbetrifft. Die haben sich neben eingeschlichen. Das sind eben diese bösen Gäste. Und ich nehme vorweg, später werden wir in Matthäus 25 das Gleichnis anschauen von den Talenten. Und dort finden wir auch gute Knechte und den bösen Knecht. Also nochmals, Weizen, Lolch. Unkoschere Fische, koschere Fische. Und dann haben wir gute Gäste, böse Gäste. Gute Diener, böser Diener. Und da geht es nicht um das Thema Wiedergeborene, die dann wieder abfallen. Sondern da geht es um solche, die waren eben nie echt. Aber die haben sich in die Christenheit eingeschlichen, als solche, die sich nie wirklich bekehrt haben. Und ich kann noch ergänzen, Matthäus 25, dort werden wir dann auch noch anschauen, das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Da haben wir wieder diese beiden Gruppen. Alle diese Jungfrauen stellen dar die Christenheit. Und die törichten Jungfrauen, das entspricht den bösen Gästen. Und die klugen Jungfrauen entspricht eben den guten Gästen. Den Weizen, den koscheren Fischen. Ja, und wenn man das einmal so verstanden hat, dann geht das wirklich endlich auf. Und man begreift, was die Bedeutung dieser Gleichnisse ist, die uns zeigen, wie es mit der Christenheit kommen sollte, als einer totalen Vermischung. Und nun, Vers 11.
Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Der aber verstummte.
Ja, bis mal dahin. Also, einer ohne Hochzeitskleid, das ist eben ein böser Gast. Ja, aber haben wir nicht ein bisschen Verbarmen mit Leuten, die kein Geld haben, um sich ein schönes Hochzeitskleid zu kaufen? Ja, hätten wir sehr Erbarmen, wenn sie da Mühe haben, sowas zu kriegen. Aber was, wenn der König eben seine Leute selber ankleidet? Das ist der Hintergrund. Jeder kriegt natürlich von diesem König, der einfach alle einlädt, den bietet er ein Hochzeitskleid an. Aber ein das ist ein echt frecher Gast, der sagt, brauche ich nicht. Reicht mir meine zerlöcherten Jeans, um das in der heutigen Sprache zu sagen. Und das ist der Punkt, dass das Kleid ist das Geschenk Gottes, genauso wie eine Parallele im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, wie ist das? Der kam ja wirklich nicht gerade in ordentlichen Kleidern daher. Können wir alles nachvollziehen. Aber schauen wir mal Lukas 15, wie das dort war. Da wird dann auch ein Fest gefeiert. Aber vorher, Lukas 15, 22.
Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Natürlich ein anderes Gleichnis, aber sehen wir die Berührungspunkte. Ja? So wie wir auch vorhin bei diversen Gleichnissen in Matthäus die Berührungspunkte herausgearbeitet haben. Das Gleichnis von den Jungfrauen ist etwas ganz anderes als das von den Knechten. Aber wir haben törichte und kluge Jungfrauen. Wir haben gute Knechte und den bösen Knecht und so weiter. Aber hier haben wir auch die Parallele. Da ist einer mit einer furchtbaren Bekleidung, aber dieser gütige Vater, der Gott, den Vater darstellt, in unserem Gleichnis der König, der für seinen Sohn, Jesus Christus, dieses Hochzeitsfest einrichtet. Der Vater sagt, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an. Und dann kommt dazu der Ring, die Sandalen. Und sehen wir, das Kalb wird geschlachtet, auch in Parallele zum Opfer Christi. Und dann Gemeinschaft und Freude. Es geht um einen Sohn, der tot war, lebendig geworden ist. Der verloren war, der gefunden worden ist. Und unter diesem Hintergrund ist das eine Frechheit von diesem bösen Gast, dass er das Hochzeitskleid nicht angenommen hat. Und wovon spricht dieses wunderbare Gewand für den verlorenen Sohn? Wenn jemand Buße tut, umkehrt, dann kleidet Gott ihn ganz neu ein in Kleider des Heils. Heil heißt Rettung. Jesaja 61, Vers 10. Hoch erfreut sich, schlagen wir das auf. Und hören wir das an, wie Christian das vorliest.
Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach der Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.
Vielen Dank. Ja, das ist der Punkt. Also, Gott will uns ganz festlich einkleiden, wenn wir vor ihn kommen in unseren Lumpen. Und schauen wir uns mal diese Lumpen an in Jesaja. Jesaja 64, Vers 5.
Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt. Und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind.
Ja, also, dieses Bekenntnis, alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein unflätiges Kleid. Gestern hatte ich einen Vortrag in Bern und da hat man mir beibringen wollen, dass Berndeutsch die schönste Sprache der Welt sei und die Stadt Bern die schönste Stadt der Welt. Ja, und wenn das stimmt, was wäre das auf Berndeutsch? Ein unflätiges Kleid. Eine drackrige Hudle. Ja, aber sieht man, Schweizer verstehen das. Ja, und zwar nicht unsere Ungerechtigkeit, unsere Gerechtigkeiten. Das, was wir uns darauf eingebildet haben, das ist etwas, was vor Gott gilt. Und für Gott ist es ein dreckiges Kleid, weil diese guten Spenden eigentlich gemacht waren, um sich selber auf die Schulter zu klopfen. Unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Aber eben, Gott kleidet ein, Jesaja 61, Vers 10, mit Kleidern des Heils. Die Gerechtigkeit Christi wird uns geschenkt, sodass 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also, Gott schenkt uns seine göttliche Gerechtigkeit. Das ist dieses Kleid des Heils. Und das ist ein reines Geschenk. Und wenn das einer nicht annimmt, ist das eben Bosheit. Dieses Geschenk Gottes nicht in Anspruch nimmt. Und darum haben wir gesehen, das Gericht kommt im Gleichnis über diesen bösen Gast. Bevor wir weitergehen, da hinten war noch eine Frage von Christoph. Sacharja 3, genau. Und das wollte ich gerade bringen. Und dann ist mir das in der Zwischenzeit so weggegangen. Und jetzt erinnerst du mich. Vielen, vielen Dank. Das ist so wunderbar. Sacharja 3. Mein Gehirn hat parallel gesucht und es kam gar nicht mehr. Sacharja 3, da geht es um den hohen Priester Jeschua, der das Volk Gottes in einer Zeit repräsentieren sollte, wo vieles eben nicht stimmte im Volk. Und darum sieht der Prophet Sacharja im Traum, im göttlichen Nachtgesicht, sieht er ihn in schmutzigen Kleidern. Liest du, Christian, Sacharja 3,3?
Und Jeschua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei.
Ja, vielen Dank. Das ist das Wunder der Bekehrung, auf das Gott antwortet mit völliger Vergebung. Aber wenn man das nicht annimmt, dann ist das eben so, wie Matthäus 22,12 beschreibt. Der König sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und was sagt der Gast? Nichts. Nichts. So wie Hiob sagt in Hiob 9, auf 1000 kannst du ihm nicht eines antworten. Wenn die Menschen einmal vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, Vers 10 stehen werden, auf 1000 Fragen werden sie ihm nicht eine Antwort geben können. Nur noch verstummen. Aber es gibt Leute, die sagen, wenn ich einmal vor Gott stehen werde, dann werde ich ihm aber sagen, warum hast du Das werden sie nie sagen. Wenn sie dann vor ihm stehen und der Richter auf dem großen weißen Thron ist der Sohn des Menschen. Gott, der Sohn. Und sie werden verstummen. Und sehen wir, aus der Parallele mit den Gleichnissen, wie wir es gesehen haben in Matthäus 13, bezieht sich das auf den absoluten Schluss dieser Zwischenphase. Eben auf die gleiche Zeit, wo der Herr sagt in Matthäus 13, die Engel werden dann ausgehen und am Ende der großen Drangsal, wenn der Herr Jesus kommt als König der Könige, werden die Gottlosen aus der Christenheit zusammengesammelt werden und für das ewige Gericht verurteilt werden. Und dann schließt der Herr ab, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Also alle, die das Evangelium gehört haben, in der ersten Einladung, in der zweiten Einladung und dann auch in der dritten Einladung weltweit, die das Evangelium gehört haben, das sind Berufene. Nicht alle Menschen aus allen Stämmen und Völkern haben das volle Evangelium der Bibel gehört. Und darum sagt der Herr, viele sind Berufene. Alle, die es gehört haben, sind Berufene. Aber was muss man machen, um zu den Auserwählten zu gehören? Man muss wollen. Man muss sich bekehren. Und es ist eben so, dass 1. Petrus 1, Vers 2 sagt, dass Gott eben auserwählt hat nach Vorkenntnis, nach seiner Prognosis. Gott wusste im Voraus, wer einmal, wenn er berufen wird durch das Evangelium, Ja sagen wird. Wer, wenn Gottes Güte, wie Römer 2, Vers 4 sagt, ihn zur Buße leiten will, nicht störrisch weiter widersteht, sondern schließlich nachgibt und Ja sagt. Und diese hat Gott in seiner Vorkenntnis auserwählt und gesagt, die sollen heilig und tadellos sein vor mir in Liebe. Wie das steht in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Ja? Nicht einfach so auserwählt, sondern auserwählt nach Vorkenntnis. Und Römer 8 sagt, die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt nämlich, Kinder Gottes zu werden. Also, man kann nicht sagen, oh, ich habe mich halt nicht bekehrt, ich war nicht auserwählt. Nein, umgekehrt. Hätten wir uns bekehrt, dann wären wir auserwählt, weil Gott in seiner Vorkenntnis gewusst hätte, den will ich. Es liegt an uns. Ihr habt nicht gewollt, Matthäus 23, ihr habt nicht gewollt, Jesaja 30. Und damit ist eigentlich dieser Vers plötzlich einfach. Viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Und dann geht es weiter mit einem nächsten Angriff gegen den Herrn in Vers 15 und das kommt das nächste Mal. Matthias?
Die spezielle
Ja, das ist ja, ich hätte gerne noch etwas dazu gesagt, aber eben weil die Zeit vorbei ist, aber jetzt provozierst du das und das ist sehr gut. Bin ich dir eben dankbar, dann bin ich nicht der Schuldige, der zu stark überzogen hat, sondern du bist es. Ja, aber es ist ja so speziell, der König sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und tatsächlich dort beim Garten Gethsemane, als Judas kommt, um den Herrn zu verraten, kommen wir dann später in Matthäus dazu, da sagt der Herr Jesus, Freund, wozu bist du gekommen? Und warum sagt der Herr Jesus zu seinem größten Feind, Judas, Freund? Weil der Herr Jesus eben nach Lukas 7 ein Freund war der Zöllner und Sünder. Nicht ein Freund der Welt. Jakobus 4 sagt, wer ein Freund der Welt sein will, von diesem gottlosen Weltsystem, der macht sich zum Feind Gottes. Aber der Herr Jesus war nicht ein Freund der Welt, aber ein Freund der Sünder. Und da haben die Feinde ihm diesen Titel gegeben. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Glücklicherweise ist er das. Das heißt also, der Herr Jesus hat gegen uns Menschen, und uns Menschen als Ungläubige, eine so freundliche Haltung, dass er uns Freunde nennt. Und das muss man auch im Zusammenhang sehen mit Titus 2. Kann man für sich nachlesen, haben wir jetzt nicht mehr Zeit. Wo es heißt, als aber die Güte und Menschenliebe Gottes erschien, errettete er uns. Menschenliebe, das ist das Wort Philanthropia. Philanthropen, ja, das sind Menschenliebhaber, die spenden, weil sie viele Milliarden haben. Aber man muss nicht daran denken. Philanthropie, dort bezeichnet Gottes Liebe als eine Liebe für Menschen. Er hat den Menschen geschaffen in seinem Bild. Und es war ein Schmerz für Gott zu sehen, wie dieses Bild entstellt wurde durch den Sündenfall. Aber er hat immer noch diese Liebe zu Menschen. Und darum nennt er den Sünder Freund. Und auch hier Freund. Dass er verloren geht, das liegt nicht an Gott, sondern es liegt an ihm, der das Hochzeitskleid als Geschenk nicht annehmen wollte. Ja, nun wollen wir hier schließen und noch zusammen beten.